Jeder, der die letzten zwei Gottesdienste da war, weiß, was das Thema ist. Das ist die sogenannte 1313-Trilogie. Und für diejenigen, die jetzt nicht da waren, noch ein Einstieg. 1313-Trilogie, das ist nichts anderes, als dass wir uns ansehen, was Paulus sagt im 1. Korinther 13, Vers 13. Diesen bekannten Vers: Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Und wir haben uns in den vergangenen Gottesdiensten beschäftigt. Bei dem ersten haben wir uns mit dem Thema Glauben auseinandergesetzt, um das immer wieder frisch zu halten. Und wir haben gesagt, Glauben, die Definition von Glauben, wer erinnert sich?
Gott beim Wort
nehmen, genau, richtig. Und dann hatten wir uns in der vergangenen Woche mit dem Thema Hoffnung beschäftigt. Und Hoffnung ist ja die Erwartung, dass etwas Positives geschieht. Und als letztes in dieser Reihenfolge wird jetzt nun Liebe genannt. Und es wird gesagt, es ist die größte, aber das bedeutet nicht, dass es die einzige ist. Und das vergessen wir manchmal. Wir denken immer nur, die Liebe, darum geht's, aber vergessen, dass eigentlich vor der Liebe Glaube und Hoffnung genannt werden, auch aus einem guten Grund, weil um wirklich gottgemäß zu lieben, brauchen wir eine gehörige Portion von Glauben und viel Hoffnung. Weil Liebe ist ja mehr als ein Gefühl, Liebe ist ja mehr als einfach nur darüber reden. Liebe ist praktisch, Liebe wird praktiziert und zwar geht es um andere Menschen. Und wenn man mit anderen Menschen zu tun hat, wissen wir, brauchen wir viel Glauben und viel Hoffnung. Ich möchte auch hier wieder am Anfang uns diesen Einstieg geben. Es gibt ja ganz viel dazu zu sagen, zu diesem Bereich Liebe. Und ganz kurz definieren, was eigentlich, wenn wir uns mit diesem Begriff beschäftigen, worum es da geht. Und lass mich das so sagen, kein Wort ist wahrscheinlich von uns Menschen mehr missverstanden, missbraucht und entstellt worden bis zur Unkenntlichkeit als dieses Wort. Ja, jeder Mensch gebraucht Liebe, aber jeder meint etwas anderes. Und gleichzeitig beschreibt ja kein anderer Begriff eindrücklicher, wer Gott ist. Weil die Bibel sagt, das sagt Johannes in seinen Briefen, er sagt, Gott ist Liebe. Er ist nicht nur liebevoll, er liebt nicht nur, sondern sein Wesen ist, seine DNA, wenn man das so sagen kann, die göttliche, geistliche DNA, all das, was ihn ausmacht, ist Liebe. Das ist sein Wesen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund für all diese Verzerrungen, die wir in unserer Zeit erleben, wenn es um diesen Begriff Liebe geht. Denn es ist ganz klar, je mehr sich die Menschheit von Gott entfernt, desto weniger versteht sie, was Liebe wirklich ist. Ist ja ganz klar. Was ist denn jetzt nun Liebe? Ich würde sagen, 1. Korinther 13,13 ist bestens dafür geeignet, für uns dieses Wort zu definieren. Denn hier wird immer wieder gesagt, was Liebe ist. Es heißt ja immer, Liebe ist, Liebe ist. Also wenn du wissen willst, was Liebe ist, 1. Korinther 13, dieses Kapitel, ist nicht umsonst ein wichtiges Kapitel. Und es wird nirgendwo anders in der Schrift dieses Wort so häufig gebraucht. 9-mal dieses Wort Liebe und dann wird auch noch 11-mal darauf Bezug genommen. Also ständig natürlich, das kann man gar nicht verpassen, geht es dabei um die Liebe. Und dieses Wort, was in diesem Kapitel gebraucht wird, da handelt es sich um ein ganz besonderes Wort. Wir wissen, es gibt ja in dieser Sprache des Neuen Testamentes, in dieser Grundsprache, dem Griechischen, gibt es ja ganz verschiedene Begriffe für Liebe oder für zu lieben, dieses Verb. Und da gibt es einmal dieses Wort Eros und wir wissen, können uns denken, was das bedeutet. Eros, Erotik kommt daher. Das findet man jetzt nicht in der Bibel, das Wort, aber es ist ein wichtiges Wort in der griechischen Kultur gewesen. Es redet von der sinnlichen, von der leidenschaftlichen Liebe. Mit anderen Worten, heute würde man sagen von Sex. Das ist Eros. Und dann gibt es ein anderes Wort, das begegnet uns auch sehr häufig in der Schrift, das ist Phileo. Philos ist der Freund und das ist so diese Freundesliebe, diese zuneigungsvolle Liebe. Das ist quasi, dass man Sympathie für eine andere Person empfindet. Das ist so dieses in dem Wort ausgedrückt. Und dann gibt es dieses Wort Agape. Und dieses Wort Agape ist eben dieses Wort, was in 1. Korinther 13 gebraucht wird. Das ist die göttliche, die sich hingebende Liebe. Und kein anderer Vers natürlich beschreibt dieses Agape, diese Agape-Liebe besser als Johannes 3,16, den die meisten von uns gut kennen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Agape steht da. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Also diese, da sehen wir das schon, die Bedeutung von dieser hingebungsvollen Liebe. Das ist das, was Gottes Liebe ausmacht. Und in diesem Begriff Liebe steckt so viel drin, dass ich heute nur auf einen Gedanken mich konzentrieren möchte. Da gibt es so viel mehr zu sagen, ganz klar. Und ich möchte hier mit euch eine Stelle ansehen, das soll uns begleiten heute Morgen, nämlich Johannes 13, Vers 35. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Was uns Jesus hier sagt, ist, dass es nichts Besseres gibt, keine bessere Methode gibt, um Menschen auf Gott aufmerksam zu machen, als Liebe zu praktizieren. Und zwar, und das ist jetzt ganz wichtig, hier, das ist jetzt wo es brenzlig wird, und zwar Liebe unter Christen. Es gibt keinen besseren Weg, Gott dieser Welt vorzustellen, sagt Jesus, als wenn ihr untereinander Liebe habt. Also nicht irgendjemand, sondern untereinander, euch als Christen liebt. Und ich muss sagen, ich musste an mein eigenes Leben denken, wie ich als 16-Jähriger irgendwie auf der Sinnsuche war in meinem Leben. Und dann eines Tages, es war in den Sommerferien, ich war mit meiner Familie dort, irgendwo in Norddeutschland. Und dann ging ich eines Tages in eine kleine Stadt. Und auf der Straße begegneten mir eine Gruppe von junger Christen und sie verwickelten mich in ein Gespräch. Ja, wir kamen und ich diskutierte immer gern, das mache ich immer noch gern. Wer mich kennt, weiß, ich liebe es zu debattieren und auch so richtig, das kann so richtig zur Sache gehen. Das stört mich überhaupt nicht, solange man sich immer noch in die Augen schauen kann. Und das ist ja kein Problem, man kann über alles reden. Und ich habe gerne über den Glauben diskutiert, aber ich war eben so, dass ich ihren Glauben ausreden wollte. So, und sie wollten mich überzeugen von ihrem Glauben. Und irgendwie haben sie es geschafft, mich zu gewinnen, auf der Straße. Und sie haben mich dann eingeladen, zu ihnen in die Gemeinde zu kommen, zu einer Veranstaltung. Und sie hatten gerade so eine Zeltevangelisation, wo es das früher gab. Und ich war irgendwie offen dafür, ich war interessiert. Und woran ich mich erinnere, das weiß ich bis zum heutigen Tag. Das war meine erste Begegnung mit Christen. Okay, ich bin konfirmiert worden, aber ich hatte überhaupt keinen Bezug zum christlichen Glauben. Das war meine allererste Begegnung mit Christen, die sich bekannten zu Jesus Christus, die wiedergeboren waren, die wirklich Leben aus Gott hatten. Es war eine Pfingstgemeinde dort an dem Ort. Und sie luden mich ein zu einem Essen, was sie dort hatten, zwischen den Veranstaltungen. Und ich weiß bis zum heutigen Tag, ich kam dorthin und das, was mich überwältigte, war die Liebe, diese Atmosphäre der Liebe, die sie hatten. Das hat mich so überwältigt. Und ich würde mal sagen, diese Gemeinde war nichts Besonderes. Es war jetzt nicht so die tolle Gemeinde. Also ich könnte jetzt nicht sagen, das ist da, wo wir alle hingehen müssten und wo unser Vorbild ist. Vielleicht gibt es sie auch gar nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht haben sie sich auch zerstritten oder so. Aber es war trotzdem so. Da war so eine Atmosphäre der Liebe. Das hat mich so berührt. Das hat mich so bewältigt. Daran kann ich mich bis zum heutigen Tag. Nach 45 Jahren kann ich mich immer noch an dieses Gefühl erinnern, was mir dort vermittelt wurde. Also, nur um das zu sagen, dass das wirklich, was Jesus sagt, kann ich bezeugen in meinem eigenen Leben. Und das ist wichtig hier. Der wahre Liebesbeweis, was Jesus hier sagt, ist, der wahre Liebesbeweis ist also nicht, wie wir mit Ungläubigen, den Nichtchristen umgehen, sondern mit Gläubigen, den Mitchristen. Ja, es gibt Nichtchristen und Mitchristen. Und der wahre Liebesbeweis liegt darin, wie wir eben mit Mitchristen umgehen. Das ist das, was Jesus hier sagt. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Wisst ihr, es ist leicht für uns Menschen zu sagen, dass man alle Menschen liebt. Es ist leicht zu sagen, wir lieben die Ukrainer. Ja, wir lieben die Ukrainer. Aber es ist ganz leicht zu sagen. Es ist auch leicht zu sagen, wir lieben alle Schweizer. Oder es ist leicht zu sagen, die Kassiererin beim Mikro zu lieben, die man zweimal in der Woche vielleicht sieht. Und ganz nett zu ihr zu sein, etwas Gutes zu tun, vielleicht ihr irgendwas zu hinterlassen. Und es ist sogar relativ leicht, würde ich einmal sagen, irgendeinen Penner auf der Straße zu lieben, den du ab und zu mal begegnest und ihm vielleicht ein paar Rappen oder Franken hinlegst oder irgendwie mal ein gutes Gespräch hast und du sagst ihm, ich gebe dir die Liebe Gottes weiter. Das ist relativ leicht, muss ich sagen. Die wirkliche Herausforderung Das sind oftmals die anderen Gläubigen. Ist das so? Also ich das ist für mich ganz, das weiß ich so. Und an keinem anderen Ort kannst du mehr provoziert werden und herausgefordert und gestretched werden als in der Gemeinde, quasi in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Keine andere Personengruppe kann dir mehr den Blutdruck hochbringen als andere Christen. Aber jetzt mal die Frage, warum ist das so? Denkt an den Begriff, den Jesus oftmals nutzte. Ihr sollt den Nächsten lieben wie euch selbst. Er wurde auch gefragt, wer ist mein Nächster? Fragte ihn ja einmal jemand nach einer Lehre, die er hielt. Und dieser Begriff Nächster sagt ja eigentlich schon alles. Dieser Begriff Nächster beinhaltet dieses Wort Nähe. Stimmt's? Ja, ein Nächster ist jemand, der nahe dran ist. Es hat mit Nähe zu tun, ganz klar. Und zwar räumlich und sozial. Und in der Tat ist es so, wenn man sich mit 1. Korinther 13 mit dem, was dort in den Kapiteln steht, beschäftigt, was besonders in den einigen Versen beschrieben ist, wo gesagt wird, die Liebe ist langmütig, sanftmütig, sie vergibt, sie erträgt alles, sie erduldet alles. Diese Dinge machen eigentlich nur Sinn, wenn man sie aus der Nähe praktizieren kann. Stimmt's? Man muss nicht langmütig sein, wenn es darum geht, irgendwie Menschen in Japan zu lieben. Stimmt's? Ist leicht. Ich kann jeden da lieben. Die Japaner, ich liebe die Japaner. Tolles Essen und tolle Menschen. Ich liebe sie, aber es ist ganz leicht zu sagen. Ganz klar, weil die sind weit weg. Die sind irgendwo da.
Nee, die sind in Berlin.
Ja, das sind die Chinesen. Japaner auch? Okay. Okay. Gut, das wäre mal ein Test. Ne? Ich glaube, da merke ich schon, da geht der Liebeslevel wieder runter. Aber man möchte lieber die aus der Entfernung lieben. Ihr wisst, was den Punkt, den ich hier machen möchte. Also, das größte Konfliktpotenzial liegt immer mit dem Nächsten, in einer engen Beziehung. Und deswegen ist es auch so, dass die Menschen, die uns am meisten zu schaffen machen, solche sind, die uns gleichzeitig am nächsten sind. Und wir wissen das, wer verheiratet ist, weiß das. Ja, das ist die Person, mit der du verheiratet bist, die ist dir am nächsten, am liebsten. Du hast sie deswegen auch geheiratet, weil du sie geliebt hast. Oder liebst, immer noch, hoffe ich doch. Ja. Liebst, ja, immer noch. Das ist ja die Grundlage von dem. Ich liebe Judith immer noch. Ja, das ist die Wahrheit. Ja, das nein, nein, das fällt mir nicht schwer zu sagen. Aber trotzdem ist es so, die Personen, ausgerechnet die Personen, die uns am nächsten und am liebsten sind, das sind die Personen, die es uns am schwersten machen, sie zu lieben. Stimmt's?
Ja.
Ja. Ehepartner. Ja, wer wird das bestätigen? Eltern vielleicht? Ja, es ist wirklich so. Ja, das ist etwas, was zum Leben dazugehört. Es ist scheinbar so, je näher man sich ist, desto größer ist das Konfliktpotenzial, die Herausforderung. Je enger die Beziehung ist, desto verwundbarer ist man. Und wisst ihr, wir reden ja oftmals so davon, dass Worte so wie Schwertstiche, so Messerstiche sind und ja, so hässliche Worte. Und wisst ihr, Messerstiche, da muss man nah dran sein. Ja, man gibt keine Messerstiche jemanden von der Entfernung. Um Messerstiche zu geben, hässliche Worte, die so richtig treffen, da muss man nah dran sein. Und das ist die Faustregel hier. Das ist das, wie es eben so ist im Leben. Die Faustregel ist, Nähe bringt Konflikt. Je früher wir das realisieren und akzeptieren, desto besser, weil es geht gar nicht anders. Wenn das nicht so wäre, dann hätten wir zwar weniger Konflikt, aber wir hätten Distanz. Und es ist interessant, wenn man das sich ansieht. Aus diesem Grund ist auch heutzutage die Ehe als Institution unserer Gesellschaft etwas, was total am Erodieren ist und angegriffen ist. Ja, es wird einem nie so leicht gemacht wie heute, sich scheiden zu lassen. Hat man Konflikt? Okay, dann trennen wir uns einfach. Es war früher viel schwerer als heute. Oder zum Beispiel auch, wie die Ehe angegriffen wird oder unter Beschuss steht oder beziehungsweise in Frage gestellt wird, diese Nähe, ist, wie man zum Beispiel gleichgeschlechtliche Ehen, wie die sich etabliert haben. Weil das Problem mit gleichgeschlechtlichen Ehen ist, oftmals argumentieren ja Menschen, die jetzt so in dieser homo-ähnlichen Beziehung leben, die würden ja argumentieren, ja, es geht doch nur darum, dass man sich liebt. Was ist das große Ding darum? Es geht um etwas ganz anderes. Es geht darum, dass etwas ausgehöhlt wird, an Bedeutung verliert, an Sinn verliert, was eine viel höhere Bedeutung hat, dieser Ehebund, diese Nähe, dieses Zusammenstehen. Und es wird völlig sinnlos gemacht. Wusstet ihr, dass es sehr populär ist und sich immer mehr Menschen, und das sind besonders Frauen, die heiraten sich selbst. Das ist ein Trend. Man kann sich selbst heiraten. Das Gute ist, dass es nicht rechtlich akzeptiert ist. Du kannst dich gesetzlich nicht selbst heiraten. Ich würde mal sagen, noch nicht. Vor einigen Jahrzehnten hätte man nie gedacht, dass sich zwei Männer und zwei Frauen verheiraten. Das war ein Unding. Es gab immer Homosexualität, aber dass man es gewagt hätte, sich zu verheiraten, die Institution Ehe auszuhöhlen und dass es auch noch vom Staat gefördert wird, vom Gesetzgeber, das wäre undenkbar gewesen, undenkbar. Und so ist es eigentlich nur die Frage der Zeit, dass du zum Standesamt gehen kannst, ja, du mit dir selbst und sagen kannst, ich möchte mich heiraten. Ja, sowas gibt es, das ist ganz normal. Menschen sind verrückt. Ihr glaubt nicht, wie viele Leute, das ist auch ein riesiger Trend, ihr Haustier heiraten, ihren Hund. Zum Glück ist es auch noch nicht rechtlich anerkannt, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Warum nicht? Wenn man einen anderen Mann als Mann heiraten kann, warum kann ich nicht meinen Hund, den ich liebe, heiraten? Und er liebt mich auch so. Wer könnte was dagegen sagen? Wir sehen hier, das ist ja ein Heraus von unserer Zeit, der Verlust der Familie, der führt zum völligen Verlust auch gleichzeitig der Sozialkompetenz in unserer Gesellschaft. Wir sind immer unfähiger, weil wir uns nicht streiten wollen, weil wir den Konflikt meiden und deswegen haben wir dann Sicherheitsabstand. Das Problem ist, es hat Kollateralschäden, die da mitkommen. Es tut uns nicht gut. Also, diese Nähe, wie diese Nähe im Natürlichen herausfordernd ist, so ist es eben auch im Geistlichen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass uns eben unsere Mitgläubigen, unsere Mitgenossen im Glauben am meisten stressen. Hast du schon mal so eine Situation erlebt? Ja, wer hat schon mal erlebt, dass er gesagt hat, die Christen hier, die nerven mich, ja, meine Mitchristen. Ich kann dir sagen, ja, das ist eine Herausforderung, ich bekenne mich schuldig. Gott möchte, dass wir es uns als Priorität setzen, die Familie Gottes zuerst eben zu lieben. Denkt an den Vers und ich nenne euch ein paar andere Verse hier, um das jetzt nochmal zu verdeutlichen. Paulus, warum sagt Paulus in Galater 6, Vers 10, sagt er, lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken. Allen Menschen sollen wir gnädig und gütig gegenüber sein und Liebe, Taten der Liebe zeigen. Und dann sagt er hier noch, diesen Satz hätte er auch weglassen können, ja, das ist, wünschen wir uns, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Also er sagt quasi, seid nett zu allen, aber seid noch netter, liebevoller zu euren Mitgläubigen. Warum? Weil Jesus gesagt hat, daran wird die Welt erkennen. Ja, herzlich willkommen im christlichen Glauben als Nachfolger von Jesus. Das ist ganz schön herausfordernd, das kann ich euch sagen. Aber das ist so, wie Gott es sich das gedacht hat. Noch ein paar andere Verse hier, die das nur mal unterstreichen. Da sagt Paulus zu Timotheus in 1. Timotheus 5, Vers 4, da sagt, gibt er ihnen so ein paar Regeln, wie man sich in der Gemeinde untereinander verhalten soll, der Umgang mit der Generationen. Da heißt es, wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so mögen sie zuerst lernen, dem eigenen Haus gegenüber gut vorzustehen. Und noch eine andere Stelle, ganz kurz, dass wir das sehen, dass das ganz Wichtige ist. Eine Anforderung für einen Leitungsdienst, für ein Ältestenamt war im Neuen Testament, dass er dem eigenen Haus, also es sagt Paulus zu Timotheus, wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Das ist ein ganz wichtiges Prinzip hier, dass man als Leiter soll man seiner natürlichen Familie gut vorstehen, soll sich da bewähren, bevor man der geistlichen Familie vorstehen kann. Warum? Weil das ist Gottes Familie. Es ist Gottes Familie. Mit anderen Worten, ich werde das jetzt mal übertragen. Wenn wir alle anderen Menschen lieben und ihnen Gutes tun wollen und dabei unsere Mitchristen vernachlässigen, ist das so, als wenn ein Vater oder eine Mutter sich um die Nachbarn, um den Verein, um die Firma oder um die Speisung der Armen und alles Mögliche kümmert und dabei die eigenen Kinder vernachlässigt. Das Prinzip, das wir sehen. Und ihr wisst, es ist so leicht möglich auch, und das haben ganz viele Kinder erlebt, die so in einem Haus aufgewachsen sind, wo die Eltern alles für Gott gemacht haben. Die haben alles gegeben. Ja? Sie haben, also das waren Dienstfamilien, auch zum Beispiel so vollzeitliche, so Leute im vollzeitlichen Dienst, Missionare, weil sie so dienstorientiert, alles für Gott. Mission und Hingabe für die Gemeinde, das war so wichtig für sie, dass sie, oh, vergessen haben, dass sie auch noch Kinder haben. Und das hat den Kindern nicht immer so gut bekommen. Und das hinzubekommen, ist nicht so einfach. Aber das ist das Prinzip hier. Also, wenn wir Gottes Liebe in dieser Welt weitergeben wollen, fängt es immer erst mit unseren Mitchristen an. Und das ist ein großer Test. Man könnte sagen, die Gemeinde ist das Trainingscamp, das Trainingslager, wo wir lernen sollen, zuerst zu lieben. So wie die Familie das Trainingsfeld ist, wo wir das praktizieren können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ein geistliches Zuhause haben. Das ist so wichtig. Das ist etwas, was heutzutage aufgrund dieser gleichen Tendenz, so wie was eben dafür sorgt, dass die Institution eher aufgelöst wird. Das ist der gleiche Gedanke dahinter, was dafür sorgt, dass Gemeinschaften oder Gemeindebeziehungen nicht mehr gepflegt werden. Dass man eher lieber Teil der Cyberchurch ist oder der YouTube-Gemeinde ist oder irgendwie sich irgendwie nur informiert über Videos, aber nicht die Nähe sucht. Es ist wunderbar, mit jemandem Gemeinschaft zu haben über YouTube. Das ist die Ferne. Ja, und das ist genau der Punkt, den wir hier sehen. Das ist eben der Unterschied. Die Welt wird nie erkennen, wer Gott ist darin. Das ist das Problem. Nie. Weil Jesus hat gesagt, und er hat immer recht, Jesus hat gesagt, wenn ihr Liebe untereinander habt, dann wird die Welt erkennen. Ja, und das ist so wichtig. Aber wie, das soll uns als nächstes hier nochmal beschäftigen. Ich mache es auch nicht lang, kurz nur. Wie wir einander leichter lieben können. Was können wir jetzt nun tun, damit wir da irgendwie besser werden? Damit es uns leichter fällt, nicht nur die Welt zu lieben, irgendjemanden zu lieben, alle zu lieben und die Ungläubigen zu lieben, sondern besonders diejenigen, wo es manchmal so am herausforderndsten ist. Und da möchte ich hier ganz kurz nur einige Grundprinzipien weitergeben, die uns begleiten sollen, die hoffentlich einprägsam und simpel genug sind, damit wir sie behalten können. Und zwar das Erste, was ich sagen möchte, ist, lerne Gott besser kennen. Mit anderen Worten, gehe von einem richtigen Gottesbild aus. Und die Stelle, die natürlich ganz, ganz da wichtig ist in dem Zusammenhang, ist 1. Johannes 4, Vers 8. Da sagt Johannes ausdrücklich, das ist so klar, auf den Punkt, klarer kann man es nicht sagen, wer nicht liebt, also wem dieses Element fehlt, wer nicht liebt, diese Eigenschaft hat, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Mit anderen Worten, wenn wir Gott erkennen würden, wenn wir eine Offenbarung von ihm hätten, eine größer werdende Offenbarung, dann würden wir auch automatisch mehr lieben. Dieser Zusammenhang ist ganz wichtig. Je mehr wir Gott kennen, desto mehr werden wir auch lieben. Deswegen sagt er in Versen weiter hier, im gleichen Kapitel, in Vers 19, sagt er, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Oder er sagt Sachen auch in diesem gleichen Brief, sagt er, wer behauptet, Gott zu lieben, aber seinen Bruder hasst, ist ein Lügner. Denn du kannst nicht Gott lieben, den du nicht gesehen hast, und deinen Bruder, der vor deiner Nase ist, verachten. Das geht nicht. Solche Sachen lesen wir hier in diesem Abschnitt bei Johannes. Er geht da sehr stark auf den Punkt. Aber es ist immer das Gleiche. Je mehr wir Gott kennenlernen, erkennen, wer er ist, desto mehr werden wir an Liebe zunehmen. Gott zu kennen befähigt uns zu lieben. Und der Grund, warum wir oftmals kämpfen, und ich merke das in meinem eigenen Leben, wenn wir kämpfen, einen anderen Menschen zu lieben, besonders einen anderen Christen, ist, weil wir in dem Moment nicht die Offenbarung von Gott haben. Wenn wir in dem Moment uns bewusst machen würden, wie sehr Gott uns liebt und wer Gott wirklich ist, dann würde das alles verändern in dem Moment. Wenn wir nicht lieben können, zeigt es uns, dass wir Gottes Liebe noch nicht wirklich erfahren haben. Das ist eine ganz grundlegende Wahrheit hier, die wir sehen können. Das Zweite, was ich hier sagen möchte, ist, wie wir einander leichter lieben können. Lerne dich selbst besser kennen. Ja, das ist auch eine ganz wichtige Sache. Und mit anderen Worten könnte man sagen, geh nicht von einem falschen Menschenbild aus. Lerne dich selbst besser kennen. Und jemand, der das, der so eine Offenbarung über sich selbst hatte. Wisst ihr, wer das ist? Das ist Paulus. Paulus, der hat interessante Sachen gesagt. Zum Beispiel hier sagte er in Römer 7, Vers 24, wo er darüber spricht, über diesen Konflikt, den Gläubige haben, weil sie merken, dass sie hin und her gezogen sind. Sie wissen, was das Richtige ist, aber ach, machen doch das Falsche. Und dann kommt er zu dieser Selbsterkenntnis und sagt, ich, elender Mensch, und ich wünschte, dass wir immer wieder diese Offenbarung hätten, ich, elender Mensch. Weil das ist ganz wichtig, dass wir erkennen, wie bedürftig wir sind und wie sehr wir Gottes Hilfe brauchen. Das hat man nicht nur einmal, um sich erretten zu lassen, sondern das soll ein Lebensstil sein, dass wir wissen, wir brauchen Gottes Gnade jeden Tag. Ich, elender Mensch. Also geh nicht von einem falschen Menschenbild aus. Wisst ihr, viele Christen heute sind enttäuscht. Nicht von Gott. Gott zu lieben ist einfach, der ist ja weit weg. Okay, Spaß beiseite. Wir wissen, dass Gott nicht weit weg ist. Sondern enttäuscht von anderen Christen oder der Gemeinde. Das ist ganz schnell möglich, dass man so enttäuscht ist. Aber Enttäuschung ist gut. Enttäuschung ist etwas Gutes. Das Wort sagt alles. Wenn man enttäuscht ist, dann bedeutet das, wird man enttäuscht. Der Täuschung entledigt. Das ist so gut. Das ist so klar. Und das Täuschung wird entfernt. Und die Täuschung ist, das drückt sich in solch einem Satz zum Beispiel aus, das gesagt wird, ich dachte, du wärst Christ. Ja, kennt ihr diesen Spruch? Ich dachte, die wären gläubig. Ich dachte, der glaubt an Gott. Das ist die Enttäuschung, die sehr wichtig ist. Wenn du das dachtest, dann weißt du, dass du ein falsches Menschenbild hattest, weil du dachtest, dass derjenige, der dich enttäuscht hat, dass das ein perfekter Mensch wäre, weil er Christ ist. Du hattest die Überzeugung, nur weil er Christ ist, macht er keine Fehler. Würde er nicht diese Dinge tun können. Ja? Wie oft ist uns das passiert? Wir denken, das kann kein Christ sein. Wenn das ein Christ wäre, dann würde dem sowas nicht passiert sein. Aber ich sage dir, wir dürfen nicht vergessen, Christen sind Menschen, sind erlöste Menschen, das neues Leben, wiedergeboren aus Gott, tatsächlich. Aber es sind eben Menschen auf dem Weg. Und der Weg, dieser Begriff sagt alles. Da ist man unterwegs. Man ist noch nicht vollendet. Das Endprodukt ist noch nicht sichtbar, stimmt's? Wir wünschen es, dass es viel schneller geht, aber es ist einfach so, wie es ist. Wisst ihr, die Selbstoffenbarung ist sehr wichtig, weil du bist genauso. Und wenn man das realisiert, dass es nicht nur der andere ist, der sagt, oh, wie kann der das tun als Christ? Ich dachte, der wäre Christ. Dann vergiss nicht, dass vielleicht andere Menschen das auch über dich denken können. Dass du auch ihre Vergebung und ihre Liebe in Anspruch nehmen musst. Stimmt's? Also, lerne dich selbst kennen. Und drittens, und das ist das Letzte heute, und damit möchte ich zum Ende kommen, lerne die Kraft des Geistes besser kennen. Also lerne nicht Gott nur besser kennen, lerne nicht nur dich selbst kennen, sondern lerne drittens auch die Kraft des Geistes besser kennen. Und da möchte ich mit euch eine Stelle ansehen, das ist eine ganz, ganz wichtige Passage in diesem Zusammenhang. Sie ist ein bisschen länger, aber ich glaube, es ist gut, sie sich zu verinnerlichen und darüber nachzudenken und das zu absorbieren. Paulus sagt hier zu den Ephesern, in Epheser 3, er sagt hier ab Vers 15 bis 19, da betet Paulus betete ja viel für die Gemeinden und er betete hier an dieser Stelle, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist. Wow, ja, das ist schon mal gut. Er betet dafür, dass wir voll Geistes sind, voll Kraft sind, im inneren Menschen, und dann sagt er, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid. Also hier sehen wir, dass er betet für diese Stärke des Geistes, damit wir befähigt werden. Und zwar zu was? Mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe ist, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Wisst ihr, wir dürfen das nicht vergessen. Wahre Liebe ist himmlisch. Wahre Liebe ist nicht aus dieser irdischen Dimension. Wir Menschen können uns im Natürlichen nicht vorstellen, was Liebe ist. Wir denken zwar, wir wüssten, was Liebe ist, aber im Grunde genommen haben wir keine Ahnung, bis zu dem Moment, wo wir Gott kennenlernen, der die Liebe ist. Und deswegen brauchen wir, um das zu ergreifen und danach dementsprechend zu leben, brauchen wir jeden Tag mehr vom Heiligen Geist. Es heißt hier, er gebe euch. Er muss es uns geben. Er muss es uns geben, diese Stärke, diese Fähigkeit. Und deswegen, wir kennen die Stelle alle, wir haben uns auch mal vor einiger Zeit angesehen. Er hat uns nicht einen Geist der Furcht oder Feigheit gegeben, sondern was hat er uns gegeben? Der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Genau, und eben auch den Geist der Liebe. Es ist ein Geist der Liebe. Und ohne den Geist, diese Kraft des Geistes Gottes, kommen wir einfach sehr schnell an die Grenzen. Wir empfinden dann Sympathie und wir geben unser Bestes, diese Person irgendwie zu lieben. Aber es gibt einen höheren Weg und das ist der himmlische Weg, wo er uns begegnet. Und darum geht es. Das ist das, glaube ich, dieser Aspekt, wo ich glaube, Gott zu uns reden möchte und uns durch diese 13-13-Trilogie genau, ganz neu bewusst machen möchte, vor Augen führen möchte, was nötig ist, damit wir das ausleben können, damit die Welt erkennt, dass wir seine Jünger sind. Das Erkennungszeichen von uns Christen.
Your love, oh Lord, reaches to the heavens. Your faithfulness stretches to the skies. And your righteousness is like the mighty mountain. Yeah. And your justice flows like the ocean's tides. And I will lift my voice to worship you, my King. And I will find my strength in the shadow. To the heavens, your faithfulness stretches to the skies, your righteousness is like the mighty mountain.